Ihr Lieben, wenn ein Mensch stirbt, dann hört man auf der Beerdigung im Grunde fast nur Gutes über den, der gestorben ist, weil man das Bedürfnis hat, die guten Seiten aus dem Leben des Verstorbenen hervorzuheben. Und die negativen lässt man lieber bleiben, weil wir auch glauben, dass das Gute überwiegt und das Gute bleibt. Wenn die katholische Kirche beurteilen will, ob ein Mensch ein heiligmäßiges Leben gelebt hat, dann wartet sie in der Regel ganz lange nach dem Tod dessen, der da gestorben ist. Manchmal verehren die Gläubigen heilige Menschen oder heiligmäßige Menschen jetzt schon und glauben, der oder die ist bestimmt heiligmäßig. Aber die Kirche sagt, na, es geht auch nochmal um die Frage, wie denn einer gestorben ist. Ich denke mit euch in den letzten Monaten über das Credo nach, das die meisten von euch schon oft gebetet haben. Und vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass im Credo, wenn man das so betet, im Grunde aus dem Leben Jesu zwischen Geburt und Leiden oder zwischen Geburt und Tod nichts vorkommt. Die Bibel ist ziemlich voll davon, von dem, was Jesus alles gemacht hat. Was er gesagt, gelehrt hat, die Wunder, die er gewirkt hat, die Heilungen, die Apostel, die er gesammelt hat. Und so, kommt alles nicht im Credo vor. Warum eigentlich nicht? Gar keine so einfache Frage. Aber darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Der erste Versuch einer Antwort ist, weil wir glauben, dass sich von Menschwerdung, aber vor allem von seinem Tod und seiner Auferstehung her, alles andere erleuchtet. Die ganzen Evangelien sind nach dem Tod Jesu geschrieben und die, die es geschrieben haben, einschließlich der Apostel, die dabei waren, waren im Grunde überwältigt von dem, was sie da im Tod und Auferstehung Jesu erlebt haben und haben gesagt, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf alles, was er getan und gesagt hat. Ja. Manchmal gibt es in der Bibelforschung die Tendenz, dass man sagt, wir müssen ganz nahe an die Worte Jesu rankommen, weil wir merken, das ist erst später entstanden, später geschrieben worden. Vielleicht ist es verfälscht, vielleicht gelingt es uns, die eigentlichen Worte, die, wie man sagt, ipsissima verba, herauszufinden. Und sagen, das hat Jesus wirklich gesagt, alles andere ist Gemeindebildung, weil die erst im Licht von Ostern geschaut haben. Ich habe aber oft gedacht, ist es nicht eigentlich auch umgekehrt so, dass wir manches von unserem eigenen Leben oder von unseren Eltern erst verstehen, wenn wir reifer geworden sind? Also denk dir, als Jugendlicher, weiß ich was, mit 15, 16, 17, 18, da will man ganz viel unternehmen, erleben, fortgehen, riskiert viel. Und man merkt, die Eltern sind eher einbremsend. Und man versteht in dem Alter ganz oft die Eltern nicht, mit ihrer Vorsicht. Aber wenn ihr dann einmal selber Kinder habt und die dann mit 15 fortrennen wollen oder einen ersten Freund oder die erste Freundin haben und ihr sagt, langsam, dann versteht man später, was er damals die Mama gemeint hat. Die Jünger, die Kirche versteht im Licht von Ostern und in der Überlegung und in der Erfahrung, die sie macht, was Jesus eigentlich gemeint hat. Das heißt, in all seinen Taten, in all seinen Lehren lässt die Kirche in den Evangelien durchleuchten, dass er da auferstanden ist, dass er der Gottmensch ist. Und sie hat es erst ganz oft erst später verstanden. Die Evangelien geben ja auch Zeugnis, dass die Jünger erst einmal nichts kapieren. Petrus, der Oberchef, kapiert erst einmal gar nichts, so dass ihn Jesus sogar sagt, du Satan, du willst nur, was die Menschen wollen, an einer Stelle. Also, das ist für mich einer der Gründe von Menschwerdung und Passion vor allem, von dem, wie Jesus gestorben ist und natürlich auferstanden ist, durchleuchten oder kriegt alles, was er tut und sagt, nochmal ein eigenes Licht. Wir verstehen, das ganze Leben Jesu ist Geheimnis Gottes in der Welt. Gott ist wirklich in der Welt da, in ihm. Und wenn ich sage Geheimnis, dann meine ich nicht ein unlösbares Rätsel. Wie wir sagen, das ist ganz geheim, da kommst du nie dahinter, sondern Geheimnis ist eher etwas, eine Wirklichkeit, die größer ist als wir selber, die aber irgendwas von Heimat hat. Da steckt das Wort Heim drin. Geheimnis. Wir können da eindringen, dort irgendwie daheim sein, obwohl uns die Größe des Ganzen noch überwältigt. Also schon, es geht uns ja schon so, bei einem Menschen, den wir lieben, der mit uns irgendwie nahe ist und wir den gern haben, merken wir manchmal, ich werde mit diesem Menschen nie fertig, so dass ich irgendwie den vollständig kenne. Im Gegenteil, je mehr du ihn liebst und ihm nahe kommst, desto mehr merkst du, dass er für dich ein unerschöpfliches Geheimnis ist. Einzigartig. So einen gibt's nicht nochmal in der Welt, wie dich und wie den, den du gern hast. Je weniger wir einen gern haben, je mehr Abstand, desto mehr werden die Menschen für uns allgemein. Ich war jetzt in einem Land in Brasilien, damit wir das kennenlernen, und wir sprechen gern von die Brasilianer oder die Schwarzen dort und die Weißen und die Indios dort und die leben so und so. Und je mehr du einen einzelnen Menschen kennenlernst und gern hast, merkst du, der lässt sich nicht einfach subsumieren unter die Brasilianer. Obwohl er auch dazugehört. Also, Jesus ist das Geheimnis Gottes in der Welt. Die Evangelien sind von Glaubenden aufgeschrieben, die in allem, was sie da auswählen, das ist ja nur eine kleine Auswahl, was sie erzählen, auf dieses Geheimnis hinweisen wollen. Er ist der Sohn vom Vater gesandt, um die Menschheit zu erlösen und damit wir an ihn glauben. Die Eingangsbibelstelle habe ich hier noch einmal, sagt, diese Schrift des Johannesevangeliums ist dafür da, dass ihr glaubt, dass wir glauben. Und zwar nicht, dass Jesus ein weiser Lehrer der Menschheit war, sondern dass er der Gottmensch war, der uns erlöst hat. Das heißt, und das ist mir ganz wichtig, sage ich auch immer wieder, Jesus ist kein politischer Revolutionär, kein Sozialrevolutionär, kein Ökologe, kein Feminist, man kann überall in der Bibel Stellen finden, wo er das auch ist, dass er gut mit Frauen umgeht, dass er die Schöpfung liebt, weil er sie ja selber erschaffen hat, dass er irgendwie die Armen befreien will, alles gut. Aber das ist nie das Erste. Jesus ist der, der Retter ist, der Heiland ist, der uns unsere Sünden vergibt, der uns vom Tod befreien und uns mit dem Vater versöhnen will. Und die Schrift und die Kirche machen seit 2 Jahrtausenden überaus deutlich, dass es keinen anderen Weg gibt als Jesus, der uns mit dem Vater versöhnt. Das ist seine Sendung. Nicht, ich bin nicht gekommen, um euch zu zeigen, wie man ein christliches Krankenhaus aufbaut. Ich bin nicht gekommen, um euch zu zeigen, wie man eine christliche Grundschule aufbaut. Natürlich folgt das alles daraus. Menschen, die an Christus glauben, die mit dem Vater versöhnt sind, fühlen sich berufen, in der Welt zu zeigen, wie Christen leben, dass Gott die Menschen liebt, dass er will, dass sie gesund sind, Bildung empfangen, dass sie Schöpfung, alles gut. Aber es folgt alles aus dem, dass wir glauben, dass er der Erlöser ist und dass wir Erlöste sind. Ganz zentral, ist ganz zentral. Wisst ihr, wenn wir in der Diskussion über die Religionen sind, ja, ganz oft macht man irgendwie im Kern meinen doch alle Religionen dasselbe. Ja, irgendwie Gott ist da und Gott ist das Geheimnis und liebt die Menschen und so. Gibt's einen, der dich von den Sünden befreit, der dich vom Tod rettet und mit dem Vater versöhnt? Es gibt nur einen. Führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir das laut sagen, wenn wir laut sagen, für uns ist Christus der Gekreuzigte, der für uns gestorben ist, dann geht schon ganz oft der Stress los. Ganz oft. Ja, muss man das so deutlich sagen? Ja, es gibt keinen anderen Weg. Gibt keinen anderen Weg. Das heißt nicht, dass wir nicht mit den anderen Religionen in Dialog treten können, dass wir die, was wir berufen sind, auch die zu lieben, denen die Füße zu waschen, weil sie auch seine Geschöpfe sind. Aber es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Ja, was ist mit denen, die an ihn nicht glauben? Ja, wir hoffen, dass er Wege kennt, die auch hoffentlich irgendwie zu ihm zu führen. Aber wenn einer gerettet wird, dann auch durch ihn. Durch die Wege, die er kennt. Wir wissen es nicht. Wir kennen den Weg. Ja? Ganz wichtig. Ganz kurz noch einmal fundamental. Jetzt spreche ich für die Katholiken. In unserem Glauben gibt es die Schrift und die Tradition als die Offenbarungsquelle. Was ist mit der Tradition gemeint? Naja, die Apostel haben den Glauben gelebt und auch mündlich weitergegeben. Und die Tradition ist auch etwas, was dann die Schrift hervorgebracht hat. Also es gibt, das Konzil sagt, die zwei Ströme der Überlieferung, die gewissermaßen aus derselben Quelle kommen, aus der Quelle des Gottes, der sich offenbaren wird. Aber die Schrift, so wie wir sie heute haben, ist erst im Laufe des ersten Jahrhunderts entstanden. Die ersten Texte sind frühestens 20 Jahre nach Jesu Tod entstanden, so wie wir sie heute haben. Und dann das Finden, was alles zur Heiligen Schrift gehört, ist erst im 4. Jahrhundert festgelegt worden. Ja? Also, es gibt die Tradition der Kirche, die Überlieferung der Apostel und die Heilige Schrift. Und beides zusammen, glauben wir, ist die Quelle der Offenbarung. Und dann haben wir, das ist auch jetzt wieder katholisch, ein Lehramt, das der Papst natürlich anführt, gemeinsam mit den Bischöfen, die die Autorität haben, die Schrift auszulegen. Hat jeder Mensch, darf die Schrift lesen und darüber sprechen, aber es gibt dann manchmal ganz verschiedene Meinungen und dann kann der Papst, das Lehramt, das Konzil, die Bischöfe sagen, ja, das stimmt noch und das stimmt nicht mehr. Das ist so unsere Spur. Das war jetzt eine katholische Position, die evangelische Position. Glauben, dass die Tradition manchmal etwas verstellt und dass wir deswegen immer wieder neu zur Schrift zurück müssen. Hat was für sich, ist für uns nicht vollständig. Okay, das habe ich jetzt gerade gesagt. Das heißt noch einmal, wir lesen das ganze Leben Jesu in diesem gläubigen Horizont, dass er der Gottmensch ist, der unter uns erschienen ist, der uns erlösen will. Jesus hat sein ganzes Leben für uns gelebt in dieser Sendung. Und jetzt möchte ich mit euch nur ein paar Aspekte rausholen aus der Kindheit. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in dieser Credo-Reihe über zwei Aspekte aus dem Leben Jesu reden, dann spreche ich heute nur noch nicht mehr so lange über das Thema Kindheit. Was lesen wir da im Evangelium? Und nächstes Mal möchte ich gerne über das Thema Reich Gottes sprechen, weil das der Hauptinhalt der Verkündigung von Jesus war. Ganz intensiv. Die Kindheit Jesu. Gott wird in diesem Baby, das an Weihnachten geboren wird, das abhängigste Wesen, was man sich vorstellen kann. Das bedürftigste, verletzlichste Wesen, was man sich vorstellen kann. Der, der alles erschaffen hat, wird radikal abhängig von seiner Mutter, von seinem Pflegevater Josef, von dem, dass ihm irgendjemand irgendwas zu essen gibt. In äußerster Armut, in äußerstem Elend. Ich sage jetzt einfach nur einen Aspekt, den das für uns bedeuten kann. Kann ganz viel bedeuten, wenn man das meditiert. Was bedeutet, Gott wird Mensch, Gott wird ein Kind. Jesus sagt selber, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich habe schon mal eine ganze Serie darüber gemacht. Die Fähigkeit, im Herzen zu entstehen zu lassen, zu glauben, dass egal was passiert, ich bin ein Kind des Vaters. Egal was passiert, du bist aufgehoben in den Händen Gottes, des Vaters, der es gut mit dir meint. Und du darfst dich da auch hineinfallen lassen und getragen wissen. Wir wissen, das wissen auch Psychologen, dass Menschen, die dieses Vertrauen haben, durch Lebenskrisen viel besser durchkommen, weil sie einen Halt haben, der jede Lebenskrise gewissermaßen schon überwunden hat. Also das einfach nur ein Aspekt von den vielfältigen Aspekten, was kann heißen, dass Jesus ein Kind war für uns. Jesus wird am achten Tag beschnitten, sagen wir. Beschneidung ist ein ganz rätselhaftes Zeichen der Initiation. Wir wissen im Grunde gar nicht genau, warum Gott dem Abraham den Befehl gibt, dass Menschen, die im Bund mit ihm leben, Menschen des jüdischen Volkes, sich beschneiden lassen sollen, also die Männer, nicht die Frauen. Ein Zeichen des Bundes, womöglich die kultische Reinheit wird hervorgehoben oder die womöglich die Vorstellung, dass dadurch sexuelle Begierde zurückgedrängt wird zugunsten von ehrlicherer Zuwendung, solche Dinge. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, dass es das Zeichen des Mannes ist, der zum jüdischen Volk gehört, dass er beschnitten ist. Und ja, Jesus ist auch beschnitten worden. Das ist eine ziemliche Prozedur, ne? Wenn man also ist auch blutig und tut auch weh. Also wenn man könnte mal gucken oder nachlesen, was Beschneidung bedeutet im jüdischen Volk. Und Jesus ist beschnitten worden, Zeichen des Bundes. Er ist Teil seines Volkes. Er ist auch im Bund mit dem Vater und mit seinem Volk. Und für uns, das hat Paulus uns neu gesagt, für uns ist die Taufe analog zur Beschneidung der Bund mit Gott. Und er sagt, eigentlich geht's bei uns um die Beschneidung des Herzens. Wir wissen ja auch, dass unser Herz, ja, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, alle möglichen Dinge, Begierden, Sehnsüchte, Egoismen in sich hat. Und dass es da vielleicht um eine Reinigung, Klärung, Beschneidung des Herzens gibt. Es gibt auch sowas wie Herzensverfettung, um im Bild zu bleiben. Das gibt's physisch. Aber auch geistlich gesprochen gibt's Herzensverfettung, wenn einer einfach nur träge und faul und egoistisch wird in Bezug auf die anderen. Das gibt's. Wir glauben, wenn wir unsere Taufe leben und spüren oder da hinein uns führen lassen vom Herrn, dass wir heiler werden, dass wir gewissermaßen innerlich gereinigter werden, klarer werden. Aber ja, das ist auch ein Prozess, ein Lebensprozess. Zitat von Martin Luther, das ganze Leben ist eine Art Hineinkriechen in die Taufe. Beschneidung. Die Begegnung mit den Weisen. Einfach nur einige Stationen, sind ja wenige, die uns aus der Kindheit erzählt werden. Jesus ist relevant für alle Völker. Da kommen die Weisen von irgendwoher, wissen die Zeichen der Natur zu deuten, erkennen den König der Juden und fallen vor ihm nieder und beten an. Beten an. Gott allein gebührt Anbetung. Die Schrift sagt, das Heil kommt von den Juden. Deswegen sagen wir auch, darüber habe ich schon mal gesprochen, das sind unsere älteren Brüder und Schwestern. Die sind das auserwählte Volk und sie bleiben es auch. Und wir hoffen auch natürlich, dass sie auch Jesus als den Messias erkennen und bekennen. Aber wir glauben auch, dass Gott treu ist und den Bund mit ihnen hält. Sie sind unsere älteren Brüder. Die Kirche hat immer wieder auch oft den Fehler gemacht, sich nur gewissermaßen als den, natürlich sind wir in gewisser Weise das neue Volk Gottes durch die Taufe, durch Zugehörigkeit zu Christus. Aber das heißt nicht, dass der alte Bund, das alte Volk Gottes, die älteren Brüder und Schwestern nicht dazugehören. Wir haben immer wieder auch eine Art Substitutionstheorie-Theologie vertreten. Das heißt, jetzt sind wir da, die Juden, wissen wir nicht, hat Gott vielleicht verworfen. Das, meine Lieben, entspricht nicht der Schrift. Ja. Es gibt für uns keinerlei Anlass für Antisemitismus, habe ich schon oft genug gesagt. Ja. Aber für uns heißt es, wir selber sind getaufte Heiden. Wir sind eingegliedert in das Volk Gottes, weil wir nicht zuerst zum auserwählten Volk gehört haben. Ja. Getaufte Heiden, und wir dürfen dankbar, also wir stehen eigentlich, wenn wir Epiphanie feiern, Dreikönigsfest feiern, stehen wir eher an der Seite von denen, die da von weit herkommen und sagen, ach, du bist es. Aha, und du kommst aus Jerusalem. Wie schön. Und fallen vor ihm nieder. Oder aus Bethlehem. Du bist der König der Juden. Die Darstellung im Tempel. Ihr wisst, dass es Sitte war oder Gesetz war bei den Juden, dass die Eltern, also da fallen zwei Sachen zusammen, nach 40 Tagen kommt die Frau mit dem Reinigungsopfer auf der einen Seite nach einer Geburt und auf der anderen Seite wird der Erstgeborene ausgelöst. Im Alten Testament sagt Gott, alles Erstgeborene gehört mir und es ist mir zu weihen. Und dass die Eltern kommen und da ein paar Turteltauben bringen als Opfergabe, bedeutet, sie befolgen das Gesetz und sie geben die Gabe, die gewissermaßen den Erstgeborenen, der Gott gehört, auslöst für die Familie. Ja? Anerkennendes. Und die Tatsache, dass sie Tauben bringen, bedeutet, dass die gehören zu den ganz Armen. Weil einer, der mehr hatte, hätte wahrscheinlich einen Stier oder irgendwie einen Ziegenbock, ich weiß nicht was, geopfert. Aber sie gehören zu den ganz Armen, Maria und Josef, lösen das Kind aus. Und in dieser Begegnung wird der Mutter Gottes offenbart, das ist jemand, den du da hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, Herrlichkeit für sein Volk, aber ein Zeichen des Widerspruchs. An ihm werden viele aufgerichtet und viele zu Fall kommen. Und dir wird ein Schwert durch die Seele gehen. Kriegt sie prophezeit, wo sie das Kind in den Tempel bringt. Für uns, ja, Nachfolge Jesu bedeutet, wir kommen ins Reich Gottes durch ihn, aber das wird uns auch was kosten. Das ist nicht nur Freude. Im Evangelium lesen wir auch, einerseits, ich will, dass ihr die Freude habt und sie in Fülle habt. Und ehrlich, ich darf Zeugnis davon geben, dass der Glaube Freude macht und frei macht. Aber ja, jeder von euch hat wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, wenn er sich in seiner Umgebung zum Glauben bekennt, zu Christus bekennt, kann es sein, dass es ihn was kostet. Wir kennen in diesem Jahrhundert so viele Märtyrer wie noch nie, die sich zu ihrem Glauben bekennen und bereit sind, dafür zu sterben. Und wir verehren sie als Helden unseres Glaubens, weil sie für jemanden sterben, der größer ist, unendlich viel größer ist als sie selber. Deswegen, meine Lieben, manchmal gibt es in unserer Gesellschaft die große Klage darüber, dass wir in den christlichen Glauben nicht mehr so frei leben können, dass wir ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Ja, mein Gott, aber hallo, wir leben echt in einer freien Gesellschaft und das bisschen, was wir dafür tragen müssen, ist echt Pipifax. Im Vergleich zu vielem, was in vielen Ländern Christen erleiden müssen. Also, es ist keine Zeit zum Jammern, es ist eine Zeit zum Zeugnis geben, dass wir viele mitnehmen. Ja? Die Flucht nach Ägypten, die Ermordung der unschuldigen Kinder, alles Szenen, die im Zusammenhang mit der Kindheit Jesu erzählt werden. Jesus war ein Flüchtling vom ersten Moment seines Lebens an. Und er kommt als Geflüchteter wieder in seine Heimat zurück. Auch etwas, was uns was sagen kann, wie wir mit Fremden umgehen, mit Flüchtlingen umgehen, mit Heimatlosen umgehen. Ja. Und für uns bedeutet es auch Teilnahme, Nachfolge bedeutet Teilnahme am Leben Jesu, auch in der Solidarität mit denen, die verfolgt werden, die unschuldig leiden, die in Not sind. Es ist auch unsere Aufgabe, dass wir hier solidarisch sind. Christen können, wenn sie mit dem Herrn verbunden sind, umsonst lieben. Habe ich schon oft darüber geredet. Heute habt ihr vielleicht im Gottesdienst das Evangelium gehört von dem König, der 1000 Talente als Schuld von jemandem verlangen dürfte. Ein Talent, habe ich gelesen, war die Menge Geld, mit der man ein Frachtschiff, ein Frachtsegelschiff in der Antike kaufen konnte. Ein Talent. 10.000 Talente war eine unfassbare Summe. Und Jesus sagt das als Bild für das Reich Gottes. Gott ist so großherzig im Vergeben, dass egal wie groß die Schuld ist, er vergibt immer. Und er macht überaus deutlich in jedem Vaterunser, deine Fähigkeit zu vergeben hängt damit zusammen, ob du wirklich zu Jesus gehörst oder nicht. Wenn wir unfähig sind zu vergeben, machen wir irgendwie in unserem Herzen deutlich, wir haben ihn nicht im Herzen, weil er der Vergebende ist. Vergibt er dem, der ihm die Lanze ins Herz haut am Kreuz? Natürlich. Vergibt er denen, die ihn umbringen? Natürlich. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Betet er am Kreuz. Sind wir fähig zu vergeben, was uns passiert? Aus uns selber geht es nicht, meine Lieben. Wir können nicht so leicht dem einfach sagen, ja, okay, ich bin mit dir verheiratet, du hast mich betrogen, ich vergib dir. Oder vielleicht noch irgendwas, was noch viel schlimmer ist. Du kannst es, wenn du Jesus in dein Herz hineinlässt und ihn darin wachsen lässt. Dann lernst du aus seiner Kraft zu vergeben. Aber auch das ist ein Prozess, kann man wahrscheinlich auch nicht morgen, kann man, wenn man mit ihm geht, mit ihm lebt und lernt. Und es kostet uns auch was. Aber Christen sind die, die vergeben können. Weil er der vergebende Gott ist. Okay, also, das ist der letzte Punkt, glaube ich zumindest. Der 12-Jährige, Jesus ist schon, ihr kennt die Stelle, wo er bei der Wallfahrt im Tempel bleibt. Und die Eltern suchen ihn und sind auf und er sitzt im Tempel und erklärt den Schriftgelehrten die Bibel und fragt auch noch nach und alle sind erstaunt und die Eltern fragen, Mensch Kind, jetzt so, wo warst denn? Und er sagt, ihr wisst doch, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Wusstet ihr nicht? Also er ist eigentlich immer der, der immer schon beim Vater zu Hause ist und er ist der Ausleger der Schrift. Für uns kann das heißen, immer neu ihn betrachten von dieser Seite her. Er ist der Sohn des Vaters und wie die Mutter des Herrn heißt es dann, sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Mit dem Herzen versuchen, das zu lesen. Es sind nur ein paar Punkte, einfach weil ich zeigen will, alles was im Leben Jesu passiert, hat auch Bedeutung für uns und kann uns helfen, auf unser eigenes Leben zu verschauen. Das ist noch der letzte Punkt, das verborgene Leben Jesu in Nazareth. Ihr müsst euch vorstellen, da kommt der Sohn Gottes in die Welt und ist der größte Prediger, der einzige Verkünder, der wirklich was von Gott weiß, der am Herzen des Vaters ruht und der ist erstmal 30 Jahre in Deckung. Erstmal 30 Jahre ein braver Sohn eines Zimmermanns. Braver Sohn von Maria und Josef, Familienmitglied, lernt wahrscheinlich das Handwerk. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, fragen Sie im Evangelium mal. Wahrscheinlich hat er das Handwerk gelernt von Josef. Baut Tische, Möbel und erst nach 30 Jahren Schweigen geht er in die Öffentlichkeit und fängt an zu verkünden. Was heißt es für uns? Ein Aspekt, der für mich wichtig ist. Wenn du irgendeine Arbeit hast, irgendeine Pflicht hast, vielleicht auch eine, die du manchmal nicht so gern hast, tu sie, wie der Kolosserbrief sagt, tu sie, als wäre sie für Jesus. Im Kolosserbrief steht, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für den Menschen. Und vielleicht auch lerne sie so zu tun, dass du frei wirst von dem, dass dich alle sehen. Du tust was Gutes, ja klar, aber nur, wenn es der Pfarrer sieht oder wenn es deine Klassenkameraden sehen oder wenn es deine Freunde toll finden. Tu es einfach mal so, wenn es keiner sieht. Und versuch es gern zu tun und sag innerlich, ja, Herr, für dich. Sind einfach nur Aspekte, was wir von dem lernen können, mitnehmen können, dass Jesus der ist, der in allem, was er tut, unser Erlöser ist, der in die Welt gekommen ist und in allem, was wir in der Schrift lesen, das hat alles Bedeutung für uns. Nächstes Mal möchte ich mit euch noch über die Dinge nachdenken, was heißt eigentlich Reich Gottes, das er verkündet.